ARD.
Ihr hört Auf der Spur. Die ARD-Ermittler-Krimis. Jede Woche ein neuer Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Was machen wir hier eigentlich seit mittlerweile 3 Stunden? Wir sitzen spät abends vorm Fenster und glotzen eine Krankenhausfassade an. Was soll das, Friedrichsberg?
Nur Geduld. In der Ruhe liegt die Kraft.
Was? Mein lieber Straten, wir wollen einen Mörder bei seiner Untat beobachten.
Oh nein. Bitte nicht wieder so eine Mordgeschichte. Mir hat das schon gereicht, als du letztens von deinem tödlichen Wellness-Wochenende erzählt hast.
Ah, Wellness ist gut. Das Grauen hat einen Namen.
Tod unter Gurken. Kriminalgrotesken von Kai Magnus Ding. Folge 1. Klinisch tot.
Eigentlich ging es um Erholung. Alfons Friedrichsberg, seines Zeichens schwergewichtiger Rentner und Amateurkriminologe, hatte vor einigen Wochen zum Geburtstag ein Wochenende in einem Wellnesshotel mit begleitender Entspannungsmassage und Candlelight-Dinner geschenkt bekommen.
Wenn den Leuten gar nichts mehr einfällt, schenken sie einem sowas. Und behaupten dann noch frech, sie wollten einem damit etwas Gutes tun.
So schlurfte Friedrichsberg nun in Stoffbadelatschen über die Hotelflure, den ausladenden Leib nur in ein großes Saunabadetuch gewickelt.
Um von der Rezeption zu meinem Zimmer zu gelangen, muss ich mit dem Fahrstuhl in die 2. Etage raus, rechts rum, Gang entlang, 2. links, wieder rechts bis zum Ende des Flurs, dann wieder eine Rechts-Links-Kombination.
Da sollte dann sein Zimmer liegen.
Will ich in den Wellness-Bereich, muss ich aus dem Zimmer links, links, rechts, links, rechts, Gang entlang, links mit dem Fahrstuhl in den Bereich U2, raus, links, direkt wieder rechts, eine halbe Treppe nach oben, Rechts-Links-Kombination, dann 2. Tür links.
Dort sollte er dann seine Anwendungen bekommen.
Gut, dass ich ein Wochenende geschenkt bekommen habe. An einem einzigen Tag wäre diese Entfernung nicht zu bewältigen.
Und nach einer längeren Odyssee hatte Alfons Friedrichsberg auch irgendwann sein Ziel erreicht, den Massage- und Entspannungsbereich.
Abgerundete Ecken in Ocker, Duftschälchen mit orientalischen Blüten und Weltmusik auf Klangschalenbasis.
Zu seinem weiteren Verdruss war er dort nicht alleine.
2 Bademäntel mit menschlichem Inhalt haben sie schon in der Entspannungszone ausgebreitet. Ein Bademantel in hellem Blau und die Bademäntelin in zartem Rosa.
Friedrichsberg schloss daraus, dass es sich um Mann und Frau handeln musste. Erkennen konnte er sie nicht, da ihre Gesichter mit einer Hauterfrischungspackung eingeschmiert waren.
Quark und Gurkenscheiben. Was beim Frühstücksbuffet halt so übrig bleibt.
Er ließ sich geräuschvoll direkt neben den beiden in einen Ruhesessel plumpsen.
Ich grüße meine Leidensgenossen und Genossinnen von der Gemüsefraktion.
Keine Regung unter Quark und Gurken.
Oh. War Ihnen das etwas zu plump?
Keine Antwort.
Dann etwas sanfter. Guten Tag, Herrschaften.
Nichts.
Ja. Na, wenn Sie schon so entspannt sind, dass Sie gar nicht mehr reagieren können, dann will ich mal nicht stören.
Friedrichsberg lehnte sich zurück und versuchte, sich zu entspannen, was ihm jedoch nicht leicht fiel, da ihm die Entspannungsweltmusik mit ihrem Klangschalengedudel den hinterletzten Nerv raubte. Kaum hatte er die Augen geschlossen, öffnete sich grell quietschend die Glastüre zum Anwendungsbereich und eine energische Blonde Mitte 40 in amtsüblicher Tracht mit weißem Polohemd und passender Jeans trampelte auf ihren Dr. Scholl-Klocks herein.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ich bin die Silke. Sie haben jetzt einen Termin bei mir?
Ja.
Freue ich mich.
Ich bin Herr Friedrichsberg und gespannt entspannt. Ich meine, ich bin gespannt auf die Entspannung.
Die beiden Bademäntel neben ihm reagierten immer noch nicht.
Ja, was kann ich für Sie tun?
Ich habe Rücken, seit 4 Tagen Nacken und irgendwie schmerzt mir die Schulter.
Oh, ja, dann wollen wir mal.
Ja, bitte.
Wenn Sie mir bitte folgen wollen.
Ja.
Friedrichsberg erhob sich ächzend und nickte dabei rüber zu den beiden Bademänteln.
Sie scheinen ganze Arbeit zu leisten, die beiden sind so entspannt, da tut sich ja gar nichts mehr.
Die sind erst mal ruhig.
Ach was?
Hier lang!
Willenlos watschelte Friedrichsberg hinter der Blonden her und rollte dann seinen massigen Rücken auf die vorbereitete Massageliege.
Oh, vielleicht könnten wir vorher noch die nervige Musik abstellen?
Leider nein, die soll sie ja entspannen.
Oh. Oh.
Mhm.
Oh nein,
Das ist... Das tut gut.
45 Minuten wurde er nun von Masseurin Silke durchgeknetet.
So.
Dann watschelte er zurück in den Ruheraum, um sich in seinem Sessel davon zu erholen.
Ich lasse Sie jetzt mal alleine.
Ja, bitte.
Entspannen Sie sich.
Silke verschwand wieder in ihrem Behandlungsraum.
Herrschaftszeiten war das schön. So, jetzt zu Ihnen. Wie war denn Ihre Behandlung?
Die beiden Gurkenmasken in Bademänteln lagen weiterhin unbeweglich da und gaben keine Antwort.
Was könnte man das alles hier genießen, wenn sich die orientalischen Düfte nicht so penetrant auf die Atemwege legen würden und einem diese blöde Musik nicht die Ohren verstopfen würde, oder?
Friedrichsberg schaute sich die beiden längere Zeit an, ließ sich dann wieder in den Sessel sinken und spitzte die Lippen.
Entschuldigen Sie, ich monologisiere hier so vor mich hin. Sagen Sie doch auch mal was. Sind Sie eingeschnappt? Habe ich zu viel geredet? Habe ich Sie etwa totgelabert?
Es kam immer noch keine Reaktion.
Kommen Sie. Sagen Sie irgendwas. Nicken Sie wenigstens, damit ich weiß, dass Sie noch leben.
Nichts.
Vielleicht mal mit dem Zeh wackeln?
Keine Reaktion. Jetzt wurde der dicke Buddha Friedrichsberg ganz gegen sein Naturell wirklich etwas unruhig.
Wissen Sie, was ich glaube, was Sie sind? Mausetot. Das ist es, was Sie sind.
Nichts. Außer, dass sich wieder die Türe zum Behandlungsraum unter heftigem Gequietsche öffnete und die berufsfröhliche Masseurin Silke strahlend neben Friedrichsberg trat.
Und wie geht es Ihnen jetzt?
Also, mir geht's blendend, aber meinen Nachbarn hier nicht.
Wieso?
Da gibt es nun mehrere Möglichkeiten. Entweder sind die beiden taub oder sie haben mich gehört, sind aber stumm. Oder sie sind taub und stumm und sehen können sie mich auch nicht, weil sie Gurken auf den Augen liegen haben. Oder die beiden sind so tiefenentspannt, dass sie eingeschlafen sind und über einen so gesunden Schlaf verfügen, dass selbst ich sie nicht zu wecken vermag. Oder sie sind weder taub noch stumm noch weggenickt, sondern einfach nur unhöflich. Oder sie wurden professionell hypnotisiert und warten nur darauf, dass einer erlösend mit dem Finger schnippt. Oder sie sind, und das hoffe ich, obschon ich sie gar nicht kenne, nicht für sie, schlicht und ergreifend tot.
Woher wollen Sie denn wissen, dass die tot sind? Die leben bestimmt noch, die entspannen sich nur gerade.
Oh, Schwachsinn, hinüber sind die beiden.
Das ist doch reine Spekulation.
Nein, Bauchgefühl. Kommen Sie, wir stupsen die mal an, dann wissen wir, ob die beiden wirklich tot sind.
Bitte?
Sie zuerst.
Ich fasse die nicht an. Fassen Sie die doch an, wenn Sie so dringend wissen wollen, ob die tot sind.
Nee. Tote Leichen fasse ich nie an. Und wenn Sie meine unmaßgebliche Meinung dazu wissen wollen, ich tippe in diesem Fall mal auf Mord. Ja, denn dass die beiden hier zufälligerweise einen paarsynchronen Herzstillstand erlegen sind, das glaube ich nicht.
Für einen Moment herrschte absolute Stille. Einzig durch tiefenentspannende Klangschalenakzente unterbrochen.
Wann könnte denn der Mörder oder die Mörderin zugeschlagen haben? Tot waren Sie schon, als ich reingekommen bin. Hinter Ihrer Glastüre, da haben Sie doch hier immer alles im Blick.
Ja.
Und ist Ihnen nichts aufgefallen?
Nein.
Waren Sie die ganze Zeit hier?
Naja, ich war einmal kurz weg, bevor Sie kamen. Habe ich mir einen Gemüseshake geholt.
Wie lange?
Keine 5 Minuten.
Wir haben hier keine Blutlachen und es sind auch keine Einschusslöcher im Bademantel zu entdecken. Die Schädel sind auch nicht eingeschlagen. Nirgendwo ragt ein Messer heraus.
Also
hat der Mörder zwar behutsam, aber doch sehr zielorientiert nach der Behandlung zugeschlagen und sich wohl am Hals vergriffen.
Er hat sie...
Ja, erwürgt, nehme ich an. Er könnte ihn natürlich auch das Genick gebrochen haben.
Das Genick?
Da muss sich aber jemand mit den Griffen auskennen, die dazu führen, jemandem das Genick zu brechen. Ein Mann mit Kampfkunsterfahrung zum Beispiel. Oder eine Masseurin.
Ha! Sie verdächtigen mich?
Ich mutmaße und kombiniere. Und schließe vom Abwegigsten aufs Naheliegendste.
Also,
ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass sich ein Mörder die Mühe macht, durch und über all die Gänge und Flure und Fluchten zu irren und sich dann mit einer vorher entwendeten Hotelschlüsselkarte Zugang zu diesem Bereich zu verschaffen. Vorbei an etlichem Personal, an zahllosen Gästen, also alles potenziellen Zeugen. Naheliegender ist, dass der Täter jemand ist, der sich hier auskennt, Zutritt zu allem hat und nicht auffällt. Also, jemand vom Personal. Stellen wir uns doch einfach mal vor, Sie hätten die beiden hier umgebracht. Also vielmehr, Sie wollten es tun. Was oder wie hätten Sie das dann angestellt?
Wie ich die beiden hier... Ja. Also, ich weiß nicht...
Na, rein hypothetisch.
Ich hätte sie... Also,
ja?
Wenn ich die beiden...
Na?
Ich kann mir sowas nicht vorstellen.
Sie können sich nicht vorstellen, jemanden umzubringen? Sie haben in Ihrer Fantasie noch nie einem den Hals umgedreht oder ihn erschossen, erschlagen, erstochen oder vor den Bus geschubst?
Nein.
Also dann stimmt was mit Ihnen nicht. Sie sollen sich mal untersuchen lassen. Ich habe ständig solche Fantasien.
Und?
Ich bin mopsfidel.
Warum sollte ich diese beiden Menschen umbringen?
Also, da gibt es doch unzählige Motive. Schauen wir uns die beiden noch mal an. Eigentlich kann man überhaupt nichts erkennen. Das sind zwei Menschen in Bademänteln. Der eine blau, der andere rosa. Also die Bademäntel. Also sehr wahrscheinlich handelt es sich hier um ein Männchen und ein Weibchen.
Na bravo.
Die Gesichter können wir hinter den Gurkenmasken nicht sehen, leider. Aber die Hände und Füße lassen eher auf zwei ältere Menschen schließen. An einem Fußball sind die Zehennägel lackiert. Was die These, es handelt sich um ein Weibchen, weiter erhärtet.
Naja, Sie ahnen ja nicht, was hier alles rein und raus
marschiert. Gut, ja, außer wir haben es hier mit einem Mann mit etwas ungewöhnlichen Vorlieben zu tun. Es könnten zwei Gäste gewesen sein, die Ihnen unsittlich näher gekommen sind und Sie mussten sich wehren. Dann würden die allerdings nicht so friedlich hier liegen. Es könnten aber auch zwei Stammgäste sein, die Ihnen schon seit geraumer Zeit den letzten Nerv rauben. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, Fräulein Silke. Bei den beiden Toten im Bademantel könnte es sich um ihre Eltern handeln.
Und weshalb soll ich meine Eltern getötet haben?
Das sind natürlich alles nur wilde Spekulationen. Aber es könnte doch sein, dass ihre Eltern sie seit Kindertagen malträtiert haben.
Was?
Vielleicht waren sie enttäuscht von ihnen, weil sie immer eine Art Wunderkind in ihnen gesehen haben. Und dann hat es bei ihnen statt zur Gehirnchirurgin doch nur zur Masseuse gereicht.
Physiotherapeutin!
Ja, nichts gegen ihre Künste in diesem Bereich, die ich gerade sehr genossen habe. Aber für ihre Eltern doch zu wenig. Vielleicht wollten Sie auch, dass aus Ihnen eine große Pianistin wird? Schließlich sind Sie ja ganz begabt mit Ihren Fingern.
Völlig unmusikalisch.
Dann also keine gescheiterte Pianistin. Vielleicht haben Ihre Eltern Sie einfach grundsätzlich nicht geliebt?
Doch.
Haben Sie links liegen lassen? Haben Sie gerade volljährig umstandslos auf die Straße gesetzt? Von heute auf morgen waren Sie auf sich selbst gestellt. Mussten sich alleine durchkämpfen.
Das ist ja lächerlich.
Die Eltern hatten längst den Kontakt zu Ihnen abgebrochen und wollten nichts mehr mit Ihnen zu tun haben.
Ich habe es zu meiner Ausbildung als Physiotherapeutin ganz alleine geschafft.
Sag ich doch. Alles Sie alleine.
Und ich bin auf dem Weg dahin mehr als einmal tief verzweifelt.
Davon gehe ich aus.
Man zweifelt ja nicht nur an seinen Eltern, sondern vor allen Dingen an sich selbst.
Selbstverständlich.
Neben der Arbeit gebe ich Kurse. Täglich. Arbeite ganze Wochenenden durch. Massage. Bis die Hände schmerzen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie meine Seele leidet. Wie heißt es noch?
Mens sana in corpore sano?
Genau. Nur in einem gesunden Körper haust auch ein gesunder Geist.
Aber Sie haben das Beste draus gemacht. Sie arbeiten immerhin in einem dollen 5-Sterne-Luxury-Superior-Wellness-Hotel. Ja, bis auf die vielen Flure und Gänge. Doch dann, wie es das böse Schicksal will, haben nach 20 Jahren Ihre Eltern ausgerechnet in dem Hotel ein Wellness-Wochenende gebucht, in dem Sie Ihre Tochter arbeiten. Müller steht auf dem Anmeldezettel, aber derer gibt's viele. Sie vermuten nichts Schlimmes. Doch da stehen Sie sich plötzlich gegenüber. Und alles ist sofort wieder da. Der Hass, die Wut, die lebenslange Unzufriedenheit. Oder noch besser. Ihre Eltern haben bewusst dieses Hotel gebucht, um sich endlich mit der Tochter zu versöhnen. Aber man kann kein verlängertes Wochenende zum Schnupperpreis mit Überraschungsmassage buchen und glauben, danach sei alles in bester Ordnung.
Nein!
Sie haben sich mit Ihren Eltern unterhalten, grundentspannt, mit Klangschalenbegleitung. Sie reiben Sie mit Ölen ein, massieren Sie. Ihre Eltern sind entspannt, gelockert, relaxed, mit Maske versehen, Gurken drauf. Und dann ein falsches Wort. Eine abfällige Bemerkung. Kurzschluss. Ihre Hand greift an Mutters Hals. Ein kleiner Griff, ein kurzer Ruck, ein Knacks. Das war's.
Oh, das ist falsch.
Vater fragt blind unter den Gurken, was Sie getan haben. Da haben Sie auch ihm schon das Genick gebrochen. Krack. Leichtes Spiel. Gerade für eine Masseurin.
Das können Sie nicht beweisen.
Anders. Ich will es gar nicht beweisen. Das wird schon die Polizei erledigen. Ich grüble nur, wie bereits gesagt, ein bisschen vor mich hin. Sowas macht mir nämlich Spaß.
Ha, dazu müssen die mich aber erst mal kriegen.
Hey, passen Sie doch auf!
Pippi!
Sie hat mich ja fast umgerannt. Beherzigen Sie bitte den Slogan unseres Hauses. In der Ruhe liegt die Kraft. Na, die hatte es aber eilig. Gestatten, dass ich mich vorstelle,
bitte.
Von Hasselburg, Direktor dieses Hauses. Ich hoffe, es ist alles zu Ihrer Zufriedenheit bestellt.
Also unter uns, aber da sind wir ja trotz der beiden Leichen hier sowieso.
Was?
Ich kann mich nicht beschweren. Entspannter als ich kann man eigentlich gar nicht sagen. Oh, doch, die beiden hier neben mir.
Bitte?
Die sind nämlich hinüber Schöner Tod unter Gurken.
Unter Gurken?
An Ihrer Stelle würde ich jetzt die Polizei rufen. Und dann schnappen Sie sich bitte recht fix Ihre Masseurin.
Deshalb?
Ja! Und jetzt ziehen Sie sich bitte zurück und lassen mich hier noch einen Augenblick ruhen. Das sollte ich nämlich eigentlich 45 Minuten lang. Aber davon sind bereits 10 unruhige Minuten um. Die nächsten 35 bis zum Eintreffen der Polizei möchte ich also für mich zur Entspannung nutzen. Und wegrennen tun ihn weder die beiden hier noch ich. Vielen Dank.
Wünsche wohl zu ruhen.
In die Weltmusik auf Klangschalenbasis hinein nahm man kurz drauf nur noch zwei Dinge wahr. Den Geruch der Duftschälchen mit orientalischen Blüten und das laute Schnarchen der Klangschale Alfons Friedrichsberg.
Ihr könnt mir ruhig glauben, nirgends schläft es sich entspannter als neben ein paar Leichen.
Die wächst du selbst mit deinem Schnarchen nicht.
Gut, meine Herren, aber jetzt und hier schauen wir einem Mörder beim Mördern zu. Da ist's aber bei mir mit der Ruhe vorbei. Und ausgerechnet dafür muss auch noch mein Wohnzimmer herhalten.
Ja, tut mir leid, Straten, aber vor meinem Fenster steht die Uniklinik eben nicht. Und von hier aus haben wir einen richtigen Logenplatz und können die ganze Station einsehen.
Ich glaube es nicht.
Aber sag mal, wie lange verschwinden denn schon Patienten von der Station?
Seit 3 Wochen.
Unfassbar.
Und was ist, wenn die gar nicht verschwunden sind? Vielleicht sind die nur weg.
Ja, wo ist denn da der Unterschied?
Ach, ein Stahl. Die sind einfach abgehauen. Froh, wieder genesen zu sein. Das alte Leben leid, die Chance genutzt und ab durch die Mitte.
Naja, aber die Angehörigen vermissen sie. Und die haben doch die Polizei benachrichtigt. Und die ermittelt. Spuren gibt's zwar keine, aber die sind tot, glaub's mir.
Und woher nimmst du das?
Das sagt mir mein Bauch.
Na, dann wirst du recht haben.
Vielleicht ist das auch so eine Geschichte wie seinerzeit die Sache mit dem Keller.
Eigentlich eine vollkommen abstruse Geschichte.
Jeder Mensch, so gut er auch sein will oder mag, soll ja mindestens eine Leiche im Keller haben.
So tut es zumindest der Volksmund kund.
Und dass die Anzahl der Kellerleichen mit Ansehen und Status eines Menschen wächst, ist auch an sich nichts Neues.
Dass diese Tatsachen aber mitunter absurde Zustände hervorrufen können, zeigt folgende Geschichte.
Deshalb würde ich Sie gerne...
Alfons Friedrichsberg erhielt vor ein paar Wochen einen Brief von einem Journalisten.
Hause einladen. Hochachtungsvoll, Ihr Oskar Reuter.
Oskar Reuter, nie gehört.
Nach ein paar Recherchen hatte Friedrichsberg diese Wissenslücke bei sich geschlossen. Reuter war ein Reporter mit der hehren Meinung von sich, einer der führenden investigativen Journalisten zu sein.
Das einzige Manko dabei, bis dato hat er keine einzige große Sache geschrieben.
Dennoch nannte er sich auf seiner Webseite in einem Atemzug mit den großen Namen von Spiegel und Stern.
Dabei hat er nach seinem Volontariat bei der NRZ offensichtlich noch nicht einmal den Sprung zum WDR geschafft.
So hielt er sich jahrelang also als freier Mitarbeiter über Wasser.
Ein Bericht über den illegal finanzierten Bau eines Hallenbahnes in Gummersbach ist immerhin dabei herausgesprungen.
Aber eben Gummersbach. Der Artikel war auch schon ein paar Jahre alt und das Bad mittlerweile geschlossen. Wegen Sparmaßnahmen.
Na, hoffentlich wird ihm da seine Recherche nicht auf die Füße gefallen sein. Unter den freien Autoren der NRZ taucht er jedenfalls nicht mehr auf.
In Ermangelung anderer Abendgestaltungsalternativen machte er sich also auf den Weg, um Reuter einen Besuch abzustatten. Die Adresse führte ihn zu einem Flachdach-Bungalow älteren Baujahrs.
Risse im Gemäuer, feuchte Placken unterm Dach. Mann, der Schuppen müsste dringend saniert werden.
Friedrichsberg drückte den Klingelknopf.
Hoffentlich fällt er nicht gerade dann in sich zusammen, wenn ich drin bin.
Aber drinnen rührte sich nichts.
Keine Bewegung, kein Licht geht an. Wohl auch Sparmaßnahmen.
Also klopfte Friedrichsberg laut hämmernd gegen die Tür. Und tatsächlich, diesmal öffnete sich die Haustür. Vor Friedrichsberg stand ein schlanker, hochgewachsener, älterer Mann. Seine halblangen, fettigen Haare waren dicht an den Kopf geklitscht.
Wenn ich mir seine Frisur so anschaue, habe ich ihn wohl gerade geweckt. Nach wochenlangem Schlaf.
Tut mir leid, aber die haben mir das Wasser abgestellt. Da kann man nicht so, wie man will.
Alfons Friedrichsberg, Sie haben mir einen Brief...
Ach, schön, dass Sie da sind, Oskar Reuter. Kommen Sie.
Das Haus sah von innen so runtergekommen aus wie von außen und so armselig wie der Hausherr.
Möbel wie vom Sperrmüll. Die Tapete löst sich von den Wänden. Überall Umzugskartons und leere Flaschen.
Sie behalten den Mantel besser an. Das Fenster im Wohnzimmer ist kaputt. Da hat jemand vor ein paar Monaten einen Ziegelstein reingeworfen.
Oh.
Wenn es ein Brandsatz gewesen wäre, hätte es noch schlimm ausgehen können.
Das will ich glauben.
Brandsatz erinnerte Friedrichsberg daran, dass er sich doch an einer kleinen Zigarre erwärmen könnte. Und so kramte er seinen Herrenlutscher aus der Innentasche seines Jacketts hervor.
Uiuiuiui, keine gute Idee. Nicht. Überall im Haus habe ich Rauchmelder angebracht. So ziemlich das Einzige, was hier richtig funktioniert. Ist ja jetzt auch Pflicht für Hausbesitzer. Wenn sie also im Haus paffen, dann schlagen die an. Und keine 10 Minuten später haben wir die großen Wagen mit dem Blaulicht im Vorgarten stehen.
Ja, das wäre dann schade um die Hortensien. Na dann, nun schießen Sie mal los, bevor ich in den Erfrierungstod sterbe. Warum haben Sie mich hierher gebeten?
Ja, dazu müssten wir runtergehen.
Wohin runter?
Na, in den Keller. Und damit zu dem Grund, weshalb ich Sie eingeladen habe.
So, dann bitte nach Ihnen.
Reuter führte ihn eine geschwungene Kellertreppe hinunter. Der Keller war ein schmaler Flur, der über und über mit Stapeln alter Zeitungen und Magazine vollgestellt war und von dem insgesamt 4 Türen nach links und rechts abgingen. Reuter öffnete sie der Reihe nach und wies ins Halbrund.
Bitte, schauen Sie sich um.
Mit einem leichten Stirnrunzeln trat Friedrichsberg zur ersten Türe und betätigte den Lichtschalter.
Herr im Himmel.
In dem kleinen Kellerraum standen 4 Doppelstockbetten aus Metall und in jedem der ordentlich bezogenen Betten lag eine Leiche.
8 Tote. Wie zur guten Nacht gebettet. Was ist das?
Erst der Anfang.
Alfons Friedrichsberg taumelte zum nächsten Raum. Und zum nächsten. Und nächsten. Überall bot sich ihm dasselbe Bild. In jedem Kellerraum standen 4 Doppelstockbetten und darin Leichen unterschiedlichster Verwesungsstufen. Der Geruch raubte Friedrichsberg den Atem.
Ich wusste einfach nicht, wohin mit denen. Im Garten verbuddeln, im Rhein versenken, im Wald verscharren. Die Frage der jeweiligen Entsorgung hat sich als überaus kompliziert herausgestellt.
Und auf welcher Liege ist für mich ein Plätzchen reserviert?
Was? Nein, Sie müssen keine Sorge haben. Eigentlich. Nirgendwo habe ich was reserviert. Sonst müsste ich Sie bei irgendjemand dazulegen. Und das wollen wir doch nicht, oder?
Nein. Das wollen wir nicht.
Obwohl ich langsam anfangen muss, über Doppelt- und Dreifachbelegung nachzudenken. Es sammelt sich ja was an. Die Arschlöcher werden schließlich nicht weniger.
Friedrichsberg hoffte immer noch, alles würde sich als schlechter Scherz entpuppen.
Nein, bei den Personen in den Betten handelt es sich um Tote. Daran lässt der Verwesungsgeruch keinen Zweifel. Aber was soll ich hier? Warum hat er mich überhaupt eingeladen? Und viel spannender, wie kann ich diesem Verlies lebend entkommen?
Friedrichsberg zwang sich zur Ruhe und begutachtete die Leichen jetzt etwas genauer.
Ein ehemaliger Bürgermeister, 2 bekannte Banker, ein paar Wirtschaftsbosse, ein Fernsehredakteur. Könnten Sie mir freundlicherweise erklären, was diese Leichenparade darstellen soll?
Die sind mir alle auf den Sack gegangen.
Oh, so, das ist natürlich ein Grund. Wenn es danach geht, müsste ich zu Hause anbauen, aber... Mussten Sie sich denn gleich so viel Arbeit machen und alle umbringen? Leichtes meiden und aus dem Weg gehen hätte es doch auch getan. Oder etwa nicht? So machen es jedenfalls die meisten.
Ich bin solchen Idioten immer so gut, es ging aus dem Weg gegangen. Aber wenn man sein Leben lang nur ausweicht und zur Seite geht und den Kürzeren zieht, ja, dann erreicht man irgendwann den Punkt, an dem man nicht mehr ausweichen kann. Da gibt es dann kein weiteres Zurück mehr. Da ist Angriff die einzige Verteidigung.
Ja. So weit, so schlecht.
Friedrichsberg fingerte wieder nervös seine Zigarre aus der Innentasche.
Ich muss Zeit gewinnen und mir was ausdenken.
Er deutete mit seinem Herrenlutscher auf die Pritsche direkt vor ihm.
Helfen Sie mir. Irgendwo habe ich den doch schon mal gesehen. Ich meine, bevor er in diesen Zustand...
Was? Sie dürfen hier nicht rauchen.
Was? Ach so.
Machen Sie mich nicht ärgerlich.
Nein, das hatte ich nicht vor. Und wer ist das denn nun?
Vielleicht haben Sie schon mal von ihm gehört. Der Mann ist Journalist gewesen. Ein äußerst schlechter. Kein Stil, keine Bögen, kein Gehalt. Kein Wissen, nichts. Nur alberne Binsenweisheiten. Floskeln, Phrasen, Gefasel, Allgemeinplätze. Aber der Durchschnitt wird gemocht. Und deshalb kommt er weit. Ein großes Tier im Kulturressort einer überregionalen Zeitung ist er geworden. Ein erbärmliches Trauerspiel. Ich hätte jahrelang kotzen können.
Was Sie allerdings nicht taten, sondern zur Waffe griffen und ihn töteten. Wenn die Fragen gestattet sind, wie, wo und was dann?
Auf einem Musikfestival im Schwarzwald. Es spielte ein Klaviertrio. Da habe ich ihn das erste Mal nach über 30 Jahren wieder getroffen.
Ach, Sie kannten sich?
Ja, ja, wir haben zusammen studiert. Das Konzert fand in der umgebauten Scheune eines Bauernhofs statt. Wir trafen uns durch Zufall auf dem Klo. Ich stand da am Urinal und er trat direkt neben mich. Allein dieses dämliche Grinsen. Ich hab den einfach im Nacken gepackt und so lange mit dem Kopf gegen die Fliesenwand gedonnert, bis er wie ein nasser Sack in meinen Händen hing.
Schön, schön. Mit einem Toten auf dem Pissoir. Und wie sind Sie unbemerkt mit der Leiche vom Hof runtergekommen?
Ich habe seinen Arm um meine Schulter gelegt und so getan, als sei er besoffen. Ein Mann von der Freiwilligen Feuerwehr wollte mir noch helfen.
Was für ein Glück. Apropos Glück, sind Sie eigentlich verheiratet?
Ja.
Und was sagt Ihre Frau zu diesem ganzen Zauber hier?
Nichts. Oh. Die liegt in Raum Nummer 4, rechte Seite, drittes Bett. Oh.
Friedrichsbergs Blick fiel indes auf den toten Politiker im Stockbett vor sich.
Ach, hier steckt er. Der gilt doch als verschollen. Und was haben Sie den gesucht? Den haben Sie
nach einer Podiumsdiskussion. Auf dem Parkplatz. Er wartete auf seinen Chauffeur. Ins Gebüsch gezogen und erwürgt.
Oh, bitte, bitte. Ich will gar nicht alle Details wissen. Mir reicht schon, dass Sie alle tot sind.
Alles Arschlöcher. Das können Sie mir glauben. Idioten, Verbrecher, Scheusale. Die haben alle Dreck am Stecken, manche bis zur Halskrause. Mit ihren windigen Geschäften haben sie liebe Menschen über den Leisten gezogen, betrogen, ruiniert, in die Insolvenz getrieben. Wenn nicht das, dann haben sie unbescholtene Bürger in den Schmutz gezogen, immer auf den eigenen Profit aus. Oder nehmen Sie diesen Architekten hier, der eine ästhetische Zumutung nach der anderen in die Städte gekotzt hat. Den Möchtegern-Künstler hier, der irgendwas mit Hartknete modelliert und diese Scheiße als ganz große Kunst verkauft hat. Dazu hier Autoren und Lyriker, die keinen einzigen vernünftigen Satz zu Papier gebracht haben, aber als die Literatursensation gehandelt wurden. Musiker, die mit zwei Tönen ganze Sinfonien bestritten und sich als neue Avantgarde verkauft haben. Oder im Gegenteil mit ihren Kindermelodien monatelang in den Charts hängen und von den einfallslosen Radiosendern jeden Tag gedudelt werden, dass einem die Galle hochkommt. Fernsehfritzen, die uns mit hirnlosem Mist zumüllen. All diese Kreaturen haben Leben ruiniert und standen dazu noch mir und meinem Leben im Weg.
Wie meinen?
Hätte ich nicht auch all das werden können? Hätte nicht auch ich zu all dem das Zeug gehabt? Die Veranlagung? Das Talent? Aber sie haben alle die Kanäle verstopft mit ihrem Sein. Jeden Zugang blockiert durch ihre pure Existenz. Sie haben mich an meinem Leben gehindert, an meiner Entwicklung hin zu einem reichen, erfolgreichen, schönen Leben.
Reuter hatte sich in Rage geredet und lehnte nun erschöpft an der Kellerwand.
Naja, manche haben eben einen Jahrgangswein im Keller liegen und Sie das eine oder andere Ekelpaket. Was sagen denn da die Angehörigen zu? Ich meine, wenn ihre Partner plötzlich verschwinden. Einfach so.
Natürlich gab es Ermittlungen der Polizei. Die Zeitungen waren ja voll davon. Aber keine Spur führte zu mir. Die einzige Lücke, die mir blieb, war der perfekte Mord. Durch das Nicht-Auffinden der Leiche. Wo keine Leiche, da kein Mord. Und ich konnte es wieder und wieder tun. Und keiner ist mir je auf die Schliche gekommen. Hier liegen die Beweise, fein säuberlich gestapelt.
Und warum zeigen Sie mir das alles? Wo Sie sich so gut bis jetzt verborgen haben.
Reuter zuckte nervös mit dem Mund.
Ja, auch ein genialer Mörder braucht eine Bühne. Auch ich will mein Publikum. Wer soll denn je bezeugen, dass ich der beste Mörder aller Zeiten war? Ich habe die Welt von ihrem Übel befreit und wurde nie dabei gefasst. Nach allem, was ich von Ihnen weiß, erscheinen Sie mir der geeignete Biograf.
Wie bitte? Oh, nein, 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 danke, danke, aber danke, nein.
Was?
Ich wünschte, Sie hätten mich nie in Ihre Angelegenheiten eingeweiht und wären einfach weiter still Ihrer Gunst nachgegangen.
Ich habe Sie erwählt. Sie haben keine andere Wahl.
Nein, nein, nein. Ich schreibe auch lieber meine eigenen Geschichten auf. Vielleicht probieren Sie das auch einmal. Das könnte ablenken vom Meucheln und vom Murksen.
Sie haben mich wohl nicht richtig verstanden.
Was?
Sie haben keine Wahl.
Was? Nein!
Entweder Sie schreiben meine Geschichte oder Sie liegen auf absehbare Zeit neben einem Ihrer Zimmergenossen im Bett. Ich werde Sie erst rauslassen, wenn Sie meine Biografie schreiben.
Friedrichsberg seufzte und ließ seinen dicken Kopf in den Nacken fallen. Mit kaltem Blick fixierte er das blinkende rote Auge in den kleinen Apparat an der Decke und kramte wieder seine Zigarre aus der Innentasche hervor.
Nie waren mir Rauchmelder sympathisch.
Also in einem Keller voller Leichen. Schön ist das nicht.
Ja, viel unschöner ist es gerade für den Theo. Dem wird wahrscheinlich ganz gehörig die Muffe gehen.
Hm? Wieso denn dem Theo?
Na, der liegt doch da drüben.
Was macht der?
Ja, der soll eigentlich morgen operiert werden. Dringend, am Herzen. Oh, und jetzt liegt er genau auf der Station, von der die Patienten seit Wochen verschwinden.
Bist du verrückt, Friedrichsberg? Das ist doch unverantwortlich.
Ach, der olle Theo ist gewissermaßen unser Lockvogel.
Ja, aber wo liegt er denn?
Ganz hinten rechts. Da, winkt ihm mal.
Aber wo? Ah, da. Huhu!
Ach, ja, Gottes. Jetzt winkt er zurück. Der arme Kerl.
Wieso arm? Natürlich könnte der Theo auf der Station einem Mörder in die Hände fallen, wenn es denn einen gibt, und dabei draufgehen. Aber wenn er sich nicht operieren lässt, wird er das auch. Also ist es so ziemlich gleich.
Ja, sozusagen eine Lose-Lose-Situation. Und jetzt liegt unser alter Kumpel Theo da, am Abend vor seiner OP, und hat Angst, dass er so oder so hops geht.
Ja, er hat mich gestern angerufen. Ich soll doch bitte mal die Augen aufhalten.
Jetzt sitzen wir hier und halten Nachtwache.
So ist es.
Ja, nicht, dass das so endet wie bei der Sache, als du für deinen Kumpel den Kleingarten im Schuss halten solltest.
Oh, erinnere mich bloß nicht daran.
Eigentlich herrschte eine herrliche samstägliche Schrebergarten-Idylle. Die Fauna zwitscherte, die Flora blühte, Männer werkelten zwischen den Beeten, Frauen schlugen Sahne für den Erdbeerkuchen, Kinder spielten herum, vereinzelt zogen Grillgerüche durch die Anlage.
Eine bilderbuchartige Friedlichkeit.
Wären da nicht zwei ältere Herren in benachbarten Schrebergärten? In dem einen Alfons Friedrichsberg, der für einen urlaubenden Freund die Kirschernte besorgen sollte und auftragsgemäß in den Bäumen herumturnte. In dem anderen Schrebergarten Heinz Horst Kartage, in dritter Generation Bergmann und bis zur Pensionierung unter Tage gefahren und nun schwitzend seinen Häcksler mit Ästen fütternd. Dicke wie dünne.
Wenn ich nicht wüsste, dass Sie auch im Garten werkeln, würde ich glatt verboten, Sie zerkleinerten gerade Leichenteile.
Kartarge hielt kurz mit seiner Arbeit inne, wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von den nassen Stirn, griff sich ein Bier aus dem Träger und öffnete die Flasche an einer Kante seines Häckslers.
Augenpils? Eins habe ich noch hier.
Da sage ich nicht nein.
Seit früh morgens bin ich dran.
Oha.
Ab 8 Uhr Baumschnitt und jetzt am Häcksler.
Wie man hören kann.
Da sagst du was. Da ist aber auch eine Maloche. Aber ich sag immer, was weg ist, ist weg. Hab ich dann auch meine Ruhe mit.
Musst du denn weg?
Was? Wer?
Na, der Baum.
Ach so, der. Ja, ja, der musste weg.
Ah.
Da war der Pilz drin. Kriegst du nicht mehr raus. Nee. Schimmel war da auch dran.
Na dann, auf den ehemaligen Baum. Wohl.
Inzwischen war Friedrichsberg aus dem Kirschbaum geklettert und hatte sich das angebotene Fläschchen Pilz geschnappt.
Oh, Entschuldigung.
Oh, da perlt aber, oder?
Ich würde auch gerne eins spendieren, aber ich weiß gar nicht, ob mein Freund hier Bier im Kühlschrank hat.
Hat der Kasunke? Und ob, da kannst du einen drauf lassen.
Friedrichsberg schlug den Weg zur Laube ein und kam mit zwei eiskalten Pilzbieren zurück.
Der Kasunke ist sowieso voll korrekt. Ist ein netter Nachbar, auch seine Frau. Und damit die Tauben finde ich auch in Ordnung. Kasunke schmeißt ja oft den Grill an, ne?
Und wie ist es mit den anderen Nachbarn?
Was?
Naja, der auf der anderen Seite von ihrem Grundstück.
Wer?
Wie ist es mit dem Nachbarn von der Laube hinter ihrer?
Was, mit dem Stratmann? Kannst du knicken.
Wie knicken?
Na, das ist ein Arschloch. Und da bleibt er auch. Komm, geh weg.
Wieso?
Kartage nahm einen großen Schluck aus der Flasche, leerte sie und schaute in den Flaschenhals.
Guck mal, schon wieder leer.
Ja, mein auch.
Ich hol mal ein neues.
Und kehrte kurz drauf mit zwei kalten Flaschen wieder.
Lass es dir schmecken, ne?
Danke. Mutter.
Ich sag dir was. Auch wenn er tot ist, wird er bleiben.
Was denn?
Ein Arschloch.
Ach.
Was bin ich der über? Was ist das, eine schmierige Frettchenfresser? Kennst du den?
Kann eigentlich nichts zu sagen, ne.
Und uneigentlich? Sie sind doch oft genug schon auf Besuch hier gewesen.
Naja, also sympathisch ist er nicht gerade.
Siehste, dann ist er dir auch nicht schad drum. Ich hab dem oft genug die Pest an den Hals gewünscht, dem Schmierab. Weißt du, was der war?
Nee.
Der war Polizist, das ist, was der war.
Ah.
Ein schäbigen Bulle. Und dabei korrupt bis unter die Schwattenfingernägel.
Wieso korrupt?
Ja, was glaubst du denn? Glaubst du, der ist freiwillig gegangen mit Mitte 50? Rausgeschmissen, das ist, was sie den haben. Und zwar achtkantig.
Wissen Sie warum?
Zaster. Und Koks.
Was heißt das?
Na, bestechlich ist er gewesen. Wenn du dem hinten Kohle reingesteckt hast, dann hat er vorne weggeguckt.
Wobei hat er weggeguckt?
Na, bei alles. Unsaubere Sachen, Drogensachen, Schutzgeld am Steuer, hier Alkohol, also wenn du getrunken hast beim Fahren. Nehmen wir noch einen?
Ja, jetzt bin ich aber dran.
Friedrichsberg plünderte weiter den Kühlschrank seines Freundes und die Männer stießen, beide zunehmend angeheitert, miteinander an.
Prost.
Ich muss die ganze Scheiße hier noch in die Säcke packen und auf den Kompost damit.
Die ganzen Äste?
Jo. Und all das andere Zeug.
Was denn für anderes Zeug?
Na, ist auch egal. Und außer Asservatenkammer soll er auch schon was mitgenommen haben.
Ach, was denn?
Na, Koks, sag ich doch. Oh. Hat er dann vertickt. Das ist ein Arschloch hoch 10.
Ach, und deswegen ist,
ist er geflogen, jo. Prost.
Friedrichsberg schaute in die schon wieder fast leere Flasche und dann auf den Kirschbaum hinter sich.
Oh, die Kirschernte kann ich für heute aber vergessen. Auf die Leiter komme ich vielleicht noch rauf, aber niemals wieder leben von hier runter.
Nee, für heute hast du ja auch genug getan. Ne?
Komisch, ne? Der Stratmann ist heute gar nicht im Garten. Und das bei solch einem Wetter. Da ist doch jeder in den Beeten und an den Blumen.
Tja, ist er wohl weg, wa? Ja, wo ist er denn? Die olle Schwattbier wird auch schon ganz fickerig.
Wer ist denn die olle Schwattbier?
Lisbeth Schwattbier. Das ist hier so was wie die Schrebergartenmatratze. Auf der hat jeder schon mal gelegen, also wer wollte. Sogar ich, aber das gehört jetzt nicht hin.
Und Stratmann hatte was mit Lisbeth Schwattbier?
Mhm. Kannst du wohl sagen. Und mit der ollen Krenzkes. Mit der Findbusch und mit der Pawelka. Jo, mit der Safranski.
Friedrichsberg zog die Augenbrauen hoch. Ob bewertend oder bewundernd, war nicht auszumachen.
Sonst so eine?
Nee. Ja, und mit der Drüsenbeck.
Das waren sie jetzt aber.
Ja, das waren sie alle. Naja, und die olle Zeichen.
7 Frauen und dann auch noch der Garten. Das ist nicht schön.
Ja, was heißt nicht schön? Das ist ganz große Kacke. Was glaubst du, was die anderen Männer hier in Hals offen haben?
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja.
Trink mal noch einen.
Ah, Sieger!
Und schon taumelte Katagi in die Laube, um aus seinem Kühlschrank Nachschub zu holen.
Aha. Auf die ganzen bevögelten Weiber und die gehörnten Gatten.
Zum Wohl.
Am Wochenende hat sich der Stratmann oft Nutten in der Laube kommen lassen. Er hat dann mit den Hühnern rumgeknöpert.
Mit Hühnern?
Mit den Nutten. Manchmal hat er mit 3 gleichzeitig getrieben. Ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben.
Friedrichsberg gefiel die Geschichte und er kramte in seiner Innentasche nach einer Zigarre, fischte sie heraus und setzte sie genüsslich in Brand. Große Rauchkringel paffte er in einen azurblauen Sommerhimmel.
Und es hat keiner was dagegen unternommen?
Der hat den Vorstand vom Verein geschmiert, hat den mal drüber geschoben und dann haben die Fresse gehalten. Ich sag ja, ein Quadrat-Arschloch. Da hat ja auch was mit meiner Ollen.
Oh, mit deiner Frau? Auch?
Jo. Der hat nichts ausgelassen. Und sie auch nicht. Die blöde Kuh. Kannst du mal sehen, Geschmack hat er auch nicht gehabt. Aber das ist Schnee von gestern, der stört nicht mehr. Jetzt ist er endlich weg. Wie meine Frau vor 2 Jahren. Kam auch keiner hinter. Einfach einwandfrei, so ein Häcksler. Gerade bei so einem Arschloch.
Friedrichsberg blickte kopfschüttelnd auf seine mittlerweile zu gut 2 Dritteln geleerte Bierflasche.
Habe ich da gerade was falsch verstanden? Oder schon zu viel getrunken? Oder habe ich das richtig gehört?
Und Norbert, erinnerst du dich noch an den Bankraub vor 3 Jahren? In Essen-Katernberg?
Ja.
98.000 Euro Beute plus Geiselnahme und 2 Tote. Da steckt der Stratmann auch dahinter.
Nein.
Ja, der hatte Kontakte in die Unterwelt. Er hat das Ding ausbaldobert und durchgezogen mit 2 Toten.
Aber den Täter hat man damals doch nicht gestellt.
Eben. Der Stratmann ist davongekommen. Aber einer wusste Bescheid. Der Zeiss. Und Zeiss ist ein hohes Tier gewesen bei den Bullen. Ich glaube, der war Kriminalrat oder sowas. Netter Kerl. Der hat ja auch eine Parzelle. Und mit dessen Frau hat der Stratmann ja auch was am Laufen. Der wusste, dass Stratmann hinter dem Banküberfall damals gesteckt hat.
Und warum hat er denn nichts gemacht?
Er hat keine Beweise. Er hat dem Zeiss richtig zu schaffen gemacht. Er kam aber nicht an Stratmann dran. Und dann musste er hier in seinem Ruhestand jeden Tag die blöde Hackfresse von dem ertragen. Da hat er dem einfach gestern mit der Kettensäge den Kopf vom Hals gesemmelt.
Nein.
Den Rest habe ich jetzt gemacht.
Rest? Wen Rest?
Man hilft sich ja unter Schrebergärtnern. Zerlegt und ab durch den Häcksler. Meine Frau habe ich aber alleine gemacht.
Was?
Ich hole noch ein Bier.
Und schon schwankte Karthage Richtung Laube. Friedrichsberg schüttelte den Kopf, um so seinen Bierdusel loszuwerden. Aber das Karussell in seinem Kopf drehte sich nur noch schneller.
Akustische Halluzination? Hat dieser Kleingärtner gerade eben einen Mord?
Den an seiner Frau?
Und eine Beihilfe bei einem zweiten gestanden?
Verschwommen halten die Worte Karthages in Friedrichsberg nach.
Und hat er gesagt, dass ein ehemaliger Kriminalrat eben diesen Schrebergarten-Nachbarn getötet hat? Oder habe ich einfach nur zu viel gesoffen?
Aber da kam Karthage schon wieder an. In der linken Hand zwei Flaschen Bier, in der rechten einen prall gefüllten braunen Müllsack.
Hier, da Bier ist für zum Trinken. Der Sack ist für auf den Kompost. Prost!
Prost!
Dann sah Friedrichsberg Karthage dabei zu, wie dieser mit Nachdruck die braune Mülltüte in die Komposttonne stopfte. Etwas zu nachdrücklich, denn die Tüte platzte entlang der Schweißnaht auf. Friedrichsberg klammerte sich an seine Bierflasche und starrte auf den Riss in der Tüte.
Winken da etwa 10 heraus? Ist das der Fuß vom toten Stratmann? Auferstehung respektive Wiedergeburt? Der Kompost macht's möglich.
Aber schon hatte Heinz Horst Karthage seine Flasche wieder in der Hand und prostete Friedrichsberg zu.
Weißt du was, Alfons? Am Ende liegen wir doch alle unter die Stachelbeeren.
Später nachts saß Friedrichsberg mit dickem Schädel auf dem Rand seines Bettes und dachte noch mal über den Tag nach.
Habe ich das alles wirklich gehört? Und war das der Fuß einer Leiche? Oder hat mir meine Fantasie einen Streich gespielt?
Dann überkam ihn aber eine bleierne Müdigkeit und er sank auf die Kissen.
Soll sich doch die Polizei drum kümmern, wenn Stratmann nicht mehr auftauchen sollte. Wer weiß, vielleicht ist ihm sein Garten ja doch egal. Und er macht sich mit ein paar Nutten ein schönes Heim. Auf Mallorca. Mallorca.
Und? Hat er?
Hat er nicht. Und er sollte auch nie wieder auftauchen. Genauso wenig wie Karthages Frau. Sie haben Karthage und Zeiss festgenommen. Auf Karthages Kompost fand man die Leichenreste von Stratmann. Und in seinem Kartoffelbeet die Knochen seiner Frau. Naja, aber enden wir letztlich nicht alle im und als Kompost.
Warte mal, guck mal. Da drüben tut sich was. Im Schwesternzimmer. Da geht eine Schwester los.
Ja, in Richtung von Theos Zimmer.
Ob das der Todesengel ist?
Theo hat sein Handy dabei. Das hält er unter der Bettdecke. Ich habe ihm gesagt, wenn die Tür aufgeht, soll er mich anrufen. Er hat mich abgespeichert. Das ist ein Knopfdruck.
Ja, die macht die Tür auf. Die geht in Theos Zimmer.
Guten Abend, Schwester Rennert.
Ja, guten Abend, ja.
Funktioniert?
Was haben Sie denn da?
Ja, ich habe noch Tabletten.
Die Schwester gibt mir etwas.
Tabletten. Das werden Tabletten sein.
Wie nehmen Sie denn?
Ja, was weiß ich?
Denn nicht, dass Sie nehmen.
Schlafen. Gut, mach ich.
Die hauen Sie um. Nehmen Sie mal.
Wiedersehen.
Die Schwester geht wieder raus und zurück zu ihrem Zimmer.
Ich bin's. Alfons, hörst du mich?
Selbstverständlich.
Die haben mir Tabletten gegeben. Die sagt, das sind Schlaftabletten, damit ich vor der OP zur Ruhe komme. Soll ich die nehmen? Was ist, wenn die mich vergiften will?
Nimm sie nicht.
Was soll ich damit machen?
Stopp sie unter das Kopfkissen.
Ja, mach ich. Wiederhören!
Also, wo sind die ganzen verschwundenen Patienten jetzt hin? Die können sich doch nicht einfach so in Luft auflösen. Sind denn viele Leichen, also Verstorbene, aus dem Krankenhaus abtransportiert worden?
Ja, weiß ich auch nicht. Die sind einfach verschwunden.
Ja, aber wohin?
Weißt du, die haben drüben in der Uniklinik im Keller eine Pathologie. Mit allem drum und dran, da stehen auch große Badewannen drin.
Ja und?
Da tust du Lauge oder Säure rein, dann die Leiche dazu und über Nacht lässt das Ganze einweichen. Am nächsten Tag musst du einfach nur die Flüssigkeit ablassen, die Leiche ist verschwunden und hat nichts hinterlassen.
Das ist doch ekelhaft.
Aber effektiv.
Im Moment scheint drüben Ruhe einzukehren.
Ha! Das könnte die Ruhe vor dem Sturm sein.
Apropos, habt ihr das von Horst Günther gehört?
Was ist mit Horst Günther?
Naja, eigentlich wollte ich euch das gar nicht erzählen, aber habt ihr das gehört, dass der Horst Günther tot ist?
Och, da hat er aber lang für gebraucht.
Nicht er, seine Frau.
Was?
Seine Frau hat dazu nicht lange gebraucht, dass ihr Horst Günther jetzt tot ist.
Ach komm, lass gut sein. Nicht schon wieder Mord und Totschlag.
Moment mal, dass der Horst Günther tot ist.
Wie schon gesagt, vielen Dank. Kein Interesse.
Aber der...
Immer nur Mord und Totschlag. Das macht einen doch mürbe.
Ja, aber
will ich für heute nichts von hören. Vielen Dank. Wir passen lieber schön auf den guten alten Theo auf.
Gut.
Kann es nicht auch mal was Schönes geben? Eine hübsche Liebesgeschichte beispielsweise, die das Herz höher schlagen lässt.
Oh, ich glaube, da habe ich was für euch. Ja, die Geschichte könnte euch aufmuntern.
Aha. Ist das sowas ganz Klassisches? Wo sie ihn liebt und er liebt sie, aber beide wissen das nicht voneinander und auch die verfeindeten Familien sind dagegen? Und sie ist eine hübsche Erbsenprinzessin in einem großen Schloss und er ist ein armer Schustergeselle und wohnt noch bei den Eltern? Dann gibt es einige Überstürzungen und Zerwürfnisse, aber am Ende kriegen sich beide. Die Familien liegen sich schluchzend in den Armen, der junge Mann besohlt alle Schlossbewohner und wenn sie nicht gestorben sind, dann haben sie bis heute keine kalten Füße.
Was dieser Mann fasst.
So ähnlich jedenfalls. Auf. Oder doch ganz anders. Also,
ja, wie denn?
Ein bisschen ungewöhnlich ist die Geschichte schon.
Haha, ungewöhnliche Liebesgeschichten. Ich bin ganz Ohr und Hörer.
Die Geschichte ist mir erzählt worden von einem Nachbarn. Was letztlich dran ist, keine Ahnung. Also, es geht um einen Mann, gut aussehend, ein bisschen zu gut aussehend, sportlich, trainiert fit, dabei eitel, ziemlich arrogant und ein bisschen blöd.
Das geht ja meistens gut zusammen, nicht wahr? Ich meine Dummheit und Arroganz.
Darf ich jetzt ungestört erzählen, sonst kann ich es auch bleiben lassen.
Ja, nicht schon gut. Von nun an schweige ich still.
Also, dieser Typ, Mitte 30, keine große Leuchte, hat irgendeinen Job in einer Autowerkstatt, rennt jeden Tag nach Feierabend zum Training ins Fitnessstudio, um seinem größten Hobby zu frönen. Sich selbst.
Sich selbst?
Ja, er liebt sich über alles. Seinen durchtrainierten Oberkörper, seinen Bizeps, seine aufgepumpte Brust, seine modellierten Beine, seinen Hintern, also in seinem Falle eher seinen Knackarsch, seine glatte, rasierte Haut in schönster Sonnenbankbräune. Er könnte Stunden damit verbringen, zuzuschauen, wie seine zahlreichen Tattoo-Verzierungen auf seinem Körper durch die arbeitenden Muskeln gespannt werden. Dabei würde er sich gern in einem Fort mit seinen strahlend blauen Augen selbst zuzwinkern. Was er auch immer tut, wenn er sich seine schwarzen, gegielten Haare aus der Stirn streicht.
Nun ist mal gut, sonst kriege ich noch Appetit.
Der Typ hat nur ein einziges Hobby. Er rennt jedes Wochenende, und das fängt bei ihm meistens schon Donnerstag an, in Discos, Bars und Cafés. Er reißt dort Frauen auf und schleppt sie ab. Und dabei ist ihm auch völlig wurscht, ob die Frauen groß, klein, dick oder dünn sind, ob blond, braun oder brünett, ob alt oder jung. Hauptsache jeden Abend eine andere.
Ich verstehe.
Das ist bei dem fast wie eine Sammelleidenschaft. Hat etwas Zwanghaftes. Natürlich will er keine Beziehung oder derlei. Er will mit denen nur ins Bett. Das schafft er auch immer, weil die Frauen auf sein Äußeres reinfallen. Aber wenn er sie dann in der Kiste hat, gibt es für die Frauen immer ein übles Erwachen.
Oh, ich wusste es doch. Ohne Mord und Totschlag geht es nicht. Ja. Ein bestialischer Serienkiller.
Ach Quatsch. Also Serie schon, aber nicht Killer. Wenn er die Ladies also in der Kiste hat und er kriegt sie immer ins Bett, dann interessieren sie ihn nicht mehr. Er holt sich auf sich und seinen Erfolg einen runter und das war's dann mit der vorher groß beschworenen Liebe.
Jetzt sag nicht, dass sich eine der Frauen aus Enttäuschung und Wut im Affekt ein Küchenmesser oder einen Brieföffner geschnappt und den schmierigen Gigolo einfach abgestochen hat. Dann wär's ja doch wieder eine Mordsgeschichte.
Nein, in einer Metzelei endet es nicht.
Ach, und es taucht auch kein gehörter Ehemann auf, der den Typen packt und aus dem Fenster haut?
Ich muss dich leider enttäuschen, auch das passiert nicht.
Das ist ein bisschen eine ungewöhnliche und unkonventionelle Liebesgeschichte. Nimmt sie denn jetzt wenigstens ein gutes Ende?
Ja, wo soll das denn jetzt herkommen?
Ja, ist er sich selbst treu geblieben?
Auf Friedrichsberg, sowas kannst du doch nicht gut finden.
Wieso denn je?
Wie man's nimmt.
Was heißt denn, wie man's nimmt?
Er ist sich treuer geblieben, als gut für ihn war. Wie ich schon gesagt habe, der Typ ist Mitte 30. Und jetzt hat er sich wohl gesagt, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich so schön bin, wo mein Körper so perfekt ist, wo mein Äußeres mit der Vorstellung meiner Erscheinung so im Einklang ist, wo ich den absoluten Höhepunkt meiner Schönheit erreicht habe, vollendeter kann ich nicht werden. Und als er all das feststellt, sagt er sich, dass er diesen Punkt in seinem Leben nicht überschreiten will. Er möchte den Niedergang seines Körpers, den Fortgang, den Weggang seiner Schönheit, sein Alter nicht zulassen, nicht erleben. Aber er möchte ihn für die Nachwelt festhalten. Ja. Was macht er? Er lädt einen Freund zu sich nach Hause ein. Oder vielmehr einen Bekannten. Dieser Bekannte ist seines Zeichens Kunstmaler. Ich habe den mal im Internet gesucht. Ist kein Unbekannter in der Szene. Er hat schon die ein oder andere Ausstellung gemacht, den ein oder anderen Preis für sein Werk bekommen. Nun denn, dieser Maler packt also seine Staffelei beim Schönling zu Hause aus und seine Stifte und Pinsel und Farben. Die beiden trinken Rotwein. Unser junger, wunderschöner Freund zieht sich aus, setzt sich nackt, wie Gott ihn schuf, vor einen großen Wandspiegel in seiner Wohnung, schaut sich an, genießt den Anblick und lässt sich dabei von dem Kunstmaler auf Leinwand bannen. Beide trinken. Unser Adonis leert alleine eine komplette Flasche Wein und nimmt schlussendlich zu dem Fusel einen todbringenden Medikamentencocktail ein. Die ganze Malerei hat sich selbstverständlich über Stunden dahingezogen. Der Junge stirbt also, während er von dem Maler porträtiert wird. Mein Nachbar meinte, dass der Maler das auch gewusst zu haben schien. Er war sich also im Klaren darüber, dass er einem Menschen beim Sterben zusehen und ihn dabei malen wird. Und der Schönling hat sich für seinen Selbstmord einen Zeugen eingeladen, der ihn beim Sterben malt und bei seinem Hinübergang ins Jenseits anwesend ist. Alles in allem eine ziemlich gruselige Angelegenheit.
Den Punkt in seinem Leben, an dem er sich selbst am schönsten fand, ließ er verewigen und setzte sich da gleichsam selbst ein Ende.
Genau so ist es gewesen.
Ha, amüsante Geschichte. Aber gibt's denn auch noch eine Pointe dabei?
Ja. Eine kleine.
Und die wäre?
Nun, eine der Geliebten ist, kurz nachdem die Leiche des Schönlings gefunden worden ist, verhaftet worden.
Ach was,
warum
die
das?
Die arme Frau ist Apothekerin, verheiratet, hatte mit dem Bo eine Affäre. Aha. Und der wiederum hatte auch die Medikamente von ihr. Das beweisen jedenfalls die Quittungen.
Ja und?
Die Apothekerin sitzt jetzt in Untersuchungshaft.
Das ist...
Naja... Zwar wieder Mord und Totschlag, aber letztlich doch eine interessante Art von Liebesgeschichte. So, jetzt noch einmal zu dir, mein lieber Dahl. Also, was war jetzt mit Horst Günther und seiner Frau?
Ja. Ach Gott, ja, das war eine tragische Geschichte. Also, mit Horst Günther ging es doch im letzten Jahr rapide bergab.
Ja,
dann war er endlich beim Arzt. Ja, und da haben sie ihm dann höchstens noch ein Vierteljahr gegeben.
Ach.
Seine Frau hat das nicht ertragen und hat ihn vergiftet.
Und ist sie wenigstens verhaftet worden?
Wäre sie wohl, wenn die Polizei nicht zu spät gekommen wäre.
Sie hat auch Gift genommen.
So ist es.
Auch eine Art Liebesgeschichte.
Oh, halt, schaut mal.
Was?
Da ist wieder Bewegung im Objekt. Oh. Drüben hat sich der Fahrstuhl geöffnet.
Ja, und wer ist es?
Ich kann ihn schlecht erkennen, aber das müsste ich... Das ist Klausner.
Ach, nett. Ja? Der Herr Chefarzt, Professor Dr. Klausner persönlich.
Ja.
Was macht er wohl so spät in der Klinik?
Schaut auf ein Schäferstündchen mit der Stationsschwester vorbei.
Mops dich Morphium aus dem Arzneischränkchen.
Killt seine Patienten.
Der läuft auf das Schwesternzimmer zu. Ach, also doch der klassische Beischlaf.
Und geht dran vorbei. Und den Flur mit den Zimmern lang.
Das sieht ganz so aus, als wollte der bei Theo rein.
Der steuert auf die Zimmertüre zu.
Klausner ist der Patientenverschwinder.
Herr Professor?
Sie sind noch? Ja, die Dosis, die hätte doch einen Elefanten umgehauen.
So spät noch im Dienst?
Ja, wie man sieht.
Wir sehen uns doch eigentlich morgen bei der OP.
Ja, da muss ich Sie enttäuschen. Ich operiere nicht.
Sie operieren nicht? Aber ich stehe doch für morgen auf dem Plan.
Ach was, ich kann nicht mehr operieren. Hab Parkinson. Lange genug versucht zu unterdrücken, aber ich schaffe das nicht mehr. Überlege mir, ob ich eine Cocktailbar aufmache. Weil immer wieder Ausreden gefunden, nicht operieren zu müssen. Es geht nicht mehr. Meine Patienten würden dabei draufgehen.
Und deshalb bringen Sie die lieber vorher um?
Ja.
Sind Sie wahnsinnig? Hören Sie doch auf mit den Operationen.
Ja, das wäre mein privates und wirtschaftliches Ende. Das kann ich nicht zulassen.
Das wäre so gut. Wir bringen den ollen Theo um.
Ich solange es
ja.
nicht
hinausschwingt. Herrgott, bis ich da drüben bin. Aber warte mal.
Was?
Theo! Theo! Hörst du mich, Theo?
Das ist mein Freund Alfons Friedrichsberg. Ja. Am anderen Ende der Leitung. Wir hatten gerade telefoniert.
Wie?
Ja, Alfons?
Gib mir mal den Professor.
Hier, für Sie.
Klausner.
Hören Sie auf mit diesen Mördereien. Das hat doch alles keinen Sinn.
Was hier Sinn macht und was nicht, das können Sie ganz ruhig mir überlassen.
Überlassen werde ich Ihnen nichts mehr. Ich habe ein Geständnis, ich habe Zeugen und ich werde Sie jetzt ans Messer liefern. Sie sind erledigt.
Ach, Mist.
Aber verraten Sie mir eins. Wie haben Sie es denn gemacht? Wie haben Sie sich Ihre Patienten entledigt?
Ja, ich habe Ihnen ein Mittel gespritzt, dass sie sanft wegschwummern sterben lässt. So eines wie dieses hier.
Alfons! Alfons, er hat eine Spritze dabei! Ja. Hören Sie auf! Hilfe!
Schreien Sie hier nicht so rum! Sie befinden sich in einem Krankenhaus! Ach, was bleibt mir übrig? Hat eh alles keinen Sinn mehr. Meine Herren, habe die Ehre.
Oh Gott, nein! Freunde, ich lege auf. Mir wird schlecht. Wiederhören.
Was war das denn jetzt?
Der hat sich seine Giftspritze selbst gesetzt. Oh. Direkt ins Herz. Und Feierabend.
So was.
Und nun? Wir müssen die Polizei rufen.
Na, Polizei brauchen wir da nicht mehr. Höchstens eine Bahre.
Hm? Wieso denn eine Bahre?
Man könnte ihm im Keller ein schönes letztes Säurebad einlassen. Dann hätten wir zu guter Letzt ein aufgelöstes Problem.
Tod unter Gurken. Kriminalgrotesken von Kai Magnus Ding. Folge 1: Klinisch tot. Mit Bastian Pastewka, Jochen Malmsheimer, Annette Frier und Kai Magnus Ding. Ton und Technik: Theresia Singer, Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz: Konstanze Renner. Regie: Leonhard Koppelmann. Dramaturgie: Ecke Herz-Koruppa.
Von dem bekannten Chirurgen Professor Dr. Burkhard Klausner fehlt weiterhin jede Spur. Zum letzten Mal lebend gesehen wurde er am vergangenen Donnerstag in der Uniklinik. Sachdienliche Hinweise nimmt die örtliche Polizei entgegen.
Produktion Südwestrundfunk zusammen mit dem Hörverlag 2017.
Und hier noch ein Tipp für euch. Wrestling auf dem Oktoberfest. Schon mal sowas Verrücktes gehört? Um mit dieser besten Idee der Welt ans schnelle Geld zu kommen, müssen nur Daten gehackt, Wiesenwirte erpresst, Geiseln befreit und ein paar Gesichter zerquetscht werden. Die beste Idee der Welt. Der neue Roman von Bernhard Heckler, ungekürzt gelesen von mir, David Zimmerschied. Ab sofort in der ARD-Audiothek.